Schockstarre in der EU. Denn der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses erhebt schwere Vorwürfe gegen die EU-Kommission. Auf Initiative von Ursula von der Leyen sei in über einem Jahrzehnt ein globaler Zensurindustriekomplex entstanden. Dieser beschränke mit dem Digital Service Act und dem neuen Demokratieschild die Meinungsfreiheit der Amerikaner. Unter dem Vorwand der Bekämpfung von Hassrede und Desinformation habe die EU-Kommission sogar in die US-Wahlen von 2024 eingegriffen. Ebenso in die Wahlen einiger EU-Staaten. Brüssel habe dazu US-Tech-Konzerne gezwungen, die strengen Moderationsregeln der EU zu übernehmen. So seien konservative Meinungen, amerikanische Standpunkte und für Brüssel nachteilige Diskussionen unterdrückt worden. All dies unter maßgeblicher Mitwirkung linkslastiger NGOs. Der brisante 159-Seiten-Bericht stützt sich auf Unterlagen, die 10 US-Tech-Konzerne dem Ausschuss vorlegen mussten. Die USA kündigten Sanktionen gegen Personen an, die an der Zensurarchitektur der EU mitwirkten. Einige Einreiseverbote wurden schon verhängt, weitere Hunderte könnten folgen, heißt es. Die USA wollen künftig auch Initiativen zur Meinungsfreiheit in Europa finanzieren. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger hat wieder spannende Fakten für uns zusammengetragen. Grüß dich, Cornelia.
Grüß dich, Steffen.
Cornelia, bleiben wir doch gleich mal bei der Zensur. Die Liste der Zensurvorwürfe gegen die EU-Kommission ist ja ziemlich lang. Was sind denn da so die Kernpunkte?
Also im Visier der US-Justiz ist vor allem der Digital Service Act. Hier geht es um die Durchsetzung strenger Moderationsregeln, wobei die Kommission definiert, was erlaubt ist und was nicht. Und dieser Digital Service Act ist seit 2023 in Kraft, wurde 2024 ergänzt um Wahlleitlinien, wohl wissend, dass einige Wahlen anstehen schon. Und zudem das neue Demokratieschild, das voriges Jahr aus der Taufe gehoben wurde, auch von Frau von der Leyen. Da sind zwei neue Zensurzentren aktiv, das Europäische Zentrum für demokratische Resilienz, wie es so schön heißt, und das Europäische Netzwerk von Faktencheckern. Was wirft die USA den EU vor? Einerseits den Missbrauch des Digital Service Actes für exterritoriale Zensur, denn die EU erhebt Anspruch, dass dieser DSA global gelten muss und global durchgesetzt werden muss. Und da hat schon Ende des Jahres, Ende Vorjahr, Elon Musk eine saftige Geldstrafe von 120 Millionen Dollar verhängt Euro bekommen. Mhm. Und die Begründung für diese Strafe war unter anderem, er habe andere Bedingungen angewendet als die EU für dieses blaue Häkchen, für diese Verifizierung. Und außerdem müsste X laut EU-Richtlinien als US-Unternehmen Daten an Forscher weitergeben, die halt Forschung mit Daten betreiben wollen. Also de facto eine Offenlegung aller Daten, die auf X kursieren, das im Grunde ein Wahnsinn ist.
Absolut. Hat er die Strafe bezahlt?
Bis jetzt noch nicht, da wird jetzt gestritten. Und natürlich ein wirklich massiver Vorwurf ist, dass die EU mittels Tech-Konzerne und mittels Druck und Zwang in Wahlen eingegriffen hat, in den USA 2024 und auch in Europa. Dazu komme ich dann noch. Mhm. Wann hat das begonnen? Diese Analyse, die der Ausschuss gemacht hat, ist ja hochinteressant, belegt mit Dokumenten. Also das hat Hand und Fuß. Und hier analysiert der Justizausschuss, dass das Ganze begonnen hat 2015 mit der Massenmigration, weil damals den EU-Politikern klar war, dass es hier Diskussionen geben wird, die sich über ein breites gesellschaftliches Feld ausbreiten würden, angefangen von Rassismus, Islamophobie, wie es so schön heißt, Migrationsfeindlichkeit und so weiter und so weiter. Und dem wollte man entgegenwirken. Und als Frau von der Leyen 2019 ihr Amt angetreten hat als Kommissionspräsidentin, war eine ihrer ersten Aktionen, dass sie ein neues Gesetz für digitale Dienste durchdrücken wollten. Hier sollten dann nicht mehr die freiwilligen Verpflichtungen laut den verschiedenen Kodizes gelten, sondern das sollte gesetzlich geltend gemacht werden. Und da begann dann die Entwicklung des Digital Service Acts und dieses Demokratieschilds.
Mhm. Das sind natürlich schon spannende Fakten und auch schwere Anschuldigungen, ja. Gibt es denn dafür auch Beweise und werden die im Bericht auch genannt?
Ja, Der Bericht ist voll mit Dokumenten, mit E-Mails, denn es wurden ja zuerst einmal Recherchen schon im Geheimen geführt vom Ausschuss, wurde gar nicht öffentlich. Und dann wurden 10 Tech-Konzerne vorgeladen, was heißt, hier besteht Wahrheitspflicht. Und diese Konzerne mussten den gesamten Schriftverkehr mit der EU-Kommission und Kommissionsbeamten samt Unterlagen vorlegen. Mhm. Und das haben diese Leute in dem Ausschuss dann seit vorigem Jahr analysiert und diesen Bericht dann veröffentlicht. Und hier gibt es wirklich Bomben in diesem Bericht, wo ganz klar gezeigt wird, wie die EU-Kommission mit internationalen Organisationen und linkslastigen NGOs ihre Zensurmaßnahmen umgesetzt hat, europaweit, aber auch weltweit, weil eben der Anspruch besteht, dass hier die Regeln gelten müssen. Und weil nämlich der Grund auch dafür, weil man über die VPN eine Möglichkeit hat, Inhalte zu sehen, die EU nicht will, also muss es global gelten. Und dagegen wehren sich die EU, weil sie sagen, das ist ein europäisches Gesetz, das kann nicht sein. Auf jeden Fall wurde nachgewiesen, dass hier in hunderten Meetings mit den Tech-Konzernen und EU-Kommissionsbeamten massiver Druck ausgeübt wurde, unter Androhung von Strafen bis zu 6% des weltweiten Gesamtumsatzes und überhaupt Aussperrungen vom EU-Markt. Und es ist so interessant, weil hier wird zum Beispiel zitiert aus Protokollen, Gesprächsprotokollen. Da gibt es eine NGO, die heißt Access Now, die ist für digitale Rechte zuständig. Da haben die Vertreter ganz offen und ungeniert gesagt, dass die Inhaltsmoderation über illegale Inhalte hinausgehen sollte und alles entfernt werden soll, was als hasserfüllt und schädlich angesehen werden kann, also als solches definiert von der EU. Dann ist aufgeflogen, dass die Stanford-Universität Veranstaltungen mit Zensurbehörden organisiert hat, wo man den Entwurf für eine globale Zensurkampagne erstellt hat. Und Stanford-Uni hat auch eine Rolle bei den Wahlen 2020 gespielt, weil dort haben Zensuranfragen der US-Regierung an die Social Media, wurden an US-Beamte weitergeleitet, damit sie die Wahl halt in eine richtige Richtung lenken konnten. Und das hat ja Trump immer wieder angekreidet, dass die Wahl gestohlen war damals.
Das sind natürlich wirklich schwerwiegende Tatsachen, die du da jetzt auf den Tisch bringst hier. Und viele Zuschauer, die schütteln wahrscheinlich sprachlos den Kopf. Ja. Bleiben wir nochmal bei dem Vorwurf, der lautet ja, die EU-Kommission habe über ein Jahrzehnt einen globalen Zensurindustriekomplex aufgebaut. Ja. Ne? Wie ist das denn konkret überhaupt abgelaufen? Wie kann sowas funktionieren?
Das kann funktionieren, ist auch geschehen. Und dieses Dokument listet das, analysiert das im Detail, dass es eben begonnen hat 2015/16. Da wurde das EU-Internetforum gegründet, EUIF genannt, schon damals unter dem Vorwand der Bekämpfung von Hassrede und Falschinformation. Und dieses Forum war ein Treffpunkt für EU-Beamte und Vertreter der großen Tech-Plattformen. Und da ging es um die Inhaltsmoderation, sprich Zensur, entweder Löschung oder eben Unsichtbarmachung oder Zurückschalten. Interessant ist, wer hier ganz oben im Koordinationsgremium sitzt. Regierung ist da gestanden, also Regierungen, die EU-Kommission, Europol, das Antiterrorismuskomitee des UNO-Sicherheitsrats und Mitgliedstaaten. Mitwirkende NGOs waren die Tech Coalition, das globale Internetforum für Antiterrorismus und das Institut für Strategiedialog und viele andere. Und die Kunden, also die Tech-Konzerne, waren unter anderem Meta, TikTok, Snapchat, Google, Amazon. Das war der Auftakt. Später, 2023, hat dieses Internetforum ein Handbuch herausgegeben, wo ganz klare Moderationsanleitungen aufgelistet waren, was muss verborgen, verhindert, gelöscht oder uns werden. Da gibt's eine Shitliste. Und was steht da drin? Populistische Rhetorik? Weg damit. Regierungsfeindliche, EU-feindliche Inhalte? Weg damit. Politische Satire, elitenfeindliche Inhalte, migrantenfeindliche und islamophobe Inhalte, flüchtlingsfeindliche und einwanderungsfeindliche Stimmung unterdrücken und LGBTQ feindliche Inhalte und die Memes-Subkultur, weil mit den Memes kann man natürlich auch viele ironische und sonstige Aussagen machen. Was ist dann passiert? 2016 gab es zwei Verhaltenskodizes, wurden herausgegeben. Der eine zur Bekämpfung illegaler Hassrede, der andere zur Bekämpfung von Desinformation, waren gerichtet an Facebook, Instagram, TikTok und Twitter, also jetzt X. Und es gab hier 2018 ein Treffen mit Plattformen, wo ein EU-Beamter klar gesagt hat, all das, was bis jetzt läuft, ist nur die Schließung der vorläufigen Lücke, die dann mit einem ehernen Gesetz, wo dann praktisch alles unterbunden werden kann, geschlossen wird. Deutschland hat dann schon 2017 das Netzdurchsetzungsgesetz verabschiedet. Das ist eine brutale Zensurmaßnahme, die dann wieder Pate gestanden hat für den Digital Service Act. Und 2024, wie ich schon sagte, sind die Wahlleitlinien dazugekommen, wie sich diese sozialen Medien bei Wahlen zu verhalten haben. Und es ist auch interessant, bei der Bekämpfung illegaler Online-Hassrede sind die NGOs, die dabei sind, HateAid, ActiveWatch und Jugendschutznet. Und beim Kodex für Falschinformationen involviert sind die Bank, NewsGuard und Dot Europe, also ein Konglomerat und wirklich ein Industriekomplex.
Das sind ja auch wirklich alles Namen, die vielen von uns bekannt sind.
Ja. Ja.
Bleiben wir nochmal bei den Tech-Konzernen, Conny. Wie wurde denn da tatsächlich Druck ausgeübt? Du hast es ja gerade schon angedeutet durch große Repressionszahlungen. Ja. Was verlangte man von den Tech-Konzernen jetzt im Detail?
Ja, der Druck war einerseits brutal und direkt und auf der anderen Seite sehr subtil. In verschiedenen Meetings hat man immer wieder sehr diskret darauf hingewiesen, die Tech-Konzerne sollen doch die DSA-Richtlinien sich vertraut machen und darauf achten, dass die auch eingehalten werden. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass es hier Überprüfungen gibt und dass von der EU aus hier ständige Kontrollen durchgeführt werden und wer dann als Übeltäter ausgeforscht wird, der muss halt zahlen oder gleich vom EU-Markt verschwinden. Was hat man von ihnen verlangt? Covid-19-Pandemie. Hier verlangte die EU-Kommission die Änderung der Inhaltsmoderationsregeln. Und zwar unter dem Hinweis, wir haben nämlich unsere Richtlinien da geändert, aber es war ganz klar, hier wollte man kritische Meinungen zu Impfstoffen und sonstigen Dingen während der Covid-Pandemie unterdrücken. Es ging um die Zensur von Antinarrativen über den Virus und Impfstoff explizit. Und es gibt hier auch ein E-Mail dazu, wo das ganz definitiv von Ursula von der Leyen und von der Vizepräsidentin Vera Jourova gefördert und verlangt wurde. Und es gab dann in diesen 3 Jahren 10 Treffen der Untergruppe Krisenreaktion der EU-Kommission. Und da ging es darum, dass YouTube, TikTok und so weiter ihre Moderationsregeln anpassen mussten.
Wo finden solche Treffen eigentlich statt? Ist das direkt in Brüssel dann?
Das passiert in Brüssel, ist sogar in Kalifornien. Vera Jourova ist ja auch nach Kalifornien 2024 gereist zu treffen. Das kann in allen möglichen EU-Städten passieren. Also da ist nichts fixiert.
Unter strenger Geheimhaltung.
Naja, zumindest in den Papieren ist es dann offengelegt und es wird ja protokolliert. Mhm. Und ja, und dann natürlich, nachdem der DSA wirklich in Kraft getreten war, dann sind sie volle Pulle herausgefahren und haben wirklich diese Drohungen mit den Strafzahlungen 6% Umsatz und Verbannung vom EU-Markt. Und was ist passiert? Die Rechnung ist aufgegangen. TikTok hat 2023 schon mit der Zensur begonnen, hat es sogar berichtet. Und zwar wurden unterdrückt marginalisierende Aussagen, auch kodierte Aussagen, weil man behauptet ja, es gäbe Codes für gewisse geheime Aussagen oder Verschwörungstheorien. Ungleiche Behandlung musste normalisiert werden. Und Fehlinfos, die das Vertrauen der Öffentlichkeit untergraben, wurden auch auf die Seite geschoben.
Das ist schon geheuerlich, ja. Bleiben wir nochmal bei den USA. Der US-Vorwurf lautet ja auch, Brüssel beschneidet über das Digital Service Act die Meinungsfreiheit der Amerikaner, was du ja jetzt auch schon klar und deutlich bestätigt hast. Noch schlimmer, man wusste damit auch, die US-Wahlen 2024 zu beeinflussen. Das ist jetzt ja knapp 2 Jahre her.
Ja.
Was ist da dran?
Also zum einen mal Covid-19, habe ich schon erwähnt. Aber konkret wurde da verlangt auch, dass die Wirksamkeit von Covid-Impfstoffen bei Kindern zensuriert werden sollen. Kritische Meinungen dazu. Mhm. Und die EU hat 22 gefordert, dass ein US-Dokumentarfilm über Impfstoffe vom Netz genommen wird und hat dann YouTube, Twitter und TikTok zur Rede gestellt, warum dieser Film nicht zensiert wurde. Und 2024 US-Wahlen. Hier hat sich die Vera Jourova, die Kommissionsvizepräsidentin, im Mai schon getroffen in Kalifornien mit einer ganzen Reihe von Tech-Plattformen. Und da ging es schon um die Moderation zu politischen Äußerungen zu den US-Wahlen. Es kommt aber noch gröber, weil im August 2024, da hätte es dann fast die EU-Kommission zerrissen, weil nämlich der Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat den angekündigten Livestream eines Interviews mit Donald Trump seitens Elon Musk kritisiert, ganz offen, hat einen offenen Brief an den Elon Musk geschrieben und hat so quasi darauf verwiesen, dass mit diesem Interview schädliche Inhalte verstärkt werden, vor allem durch Live-Veranstaltungen. Das könnte zu Spillover-Effekten für die EU führen. Und er hat mit einstweiligen Maßnahmen gedroht und sagte auch noch, falls der Inhalt als Aufruf zu Gewalt oder Verbreitung von Desinformation mit Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung der EU eingestuft würde, dann setzt es Strafen. Daraufhin hat dann der Jim Jordan vom Justizausschuss zurückgeschrieben an die EU und hatte geschrieben, so geht das nicht. Das, was hier Breton verlangt, das würde die Meinungsfreiheit der Amerikaner massiv einschränken und außerdem eine ordentliche politische Diskussion verhindern. Und wie hat Elon Musk darauf reagiert? Mit einem Meme in seiner typischen Art aus dem Film Tropic Thunder. Und da heißt es ja irgendwo mal so, fuck you. Ne? Und auf jeden Fall führte das im September zum Rücktritt von Thierry Breton unter einem anderen Vorwand. Aber de facto dürfte es hier diese Krise gewesen sein, weil die EU ist zurückgerudert. Und was ist jetzt das Ergebnis? Thierry Breton hat ein Einreiseverbot in die USA bekommen im Dezember.
Ah ja. Dezember letzten Jahres ist das in Kraft getreten.
Ja.
Okay. Also auch da sind Sanktionen erfolgt, ja, wenn man das so sagen möchte.
Und es werden noch mehr kommen.
Mit Sicherheit, ja, ist anzunehmen. Bleiben wir nochmal beim US-Justizausschuss. Der hebt ja noch einen weiteren brisanten Vorwurf. Die EU-Kommission soll mit Hilfe von Online-Plattformen die Wahlen einiger EU-Länder beeinflusst haben. Ja, da hast du auch was recherchiert dazu.
Ja. Mhm. Was ist da passiert? 2024 in weiser Voraussicht sind die Wahlleitlinien des Digital Service Act eingeführt worden. Und hier gibt es Richtlinien und Praktiken, wie die Algorithmen anzupassen sind. Die Einhaltung von Best Practice laut diesem Kodex für Desinfo und Hassreden. Die Reduzierung der Prominenz von Desinformation, Verringerung der Reichweite KI-generierter Inhalte mit Desinformation. Außerdem seien linke Faktenchecker-Berichte über Desinformation zu markieren. Das heißt, das wäre so eine Art Gütesiegel. Und Präventionsmaßnahmen gegen Desinformationsnarrative und die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Desinformation. Das stand in diesen Wahlleitlinien unter anderem drinnen. Die EU hat behauptet, die seien freiwillig, was nicht stimmt, denn sie hat hier, haben Kommissionsbeamte in Meetings mit den Plattformen klargestellt, wenn ihr das nicht macht, wie es da steht, dann müsst ihr andere gleichwertige Maßnahmen setzen. Also von wegen freiwillig gar nichts. Und es gab vor den Wahlen regelmäßige Treffen von nationalen Regulierungsbehörden, linken NGOs und Plattformen. Und hier ging es um eine ganz eindeutige Diskussion zur Benachteiligung konservativer oder populistischer Parteien. Es wurde sogar ein Schnellreaktionssystem eingerichtet für den Fall der Fälle. Und zwar konnten hier von der Regierung genehmigte Dritte Anträge auf vorrangige Zensur stellen. Und das betraf aber fast ausschließlich die Opposition der Regierungsparteien. Mhm. TikTok hat dann ganz brav zurückgemeldet im Vorfeld der EU-Wahlen. Es hat über 45.000 Beiträge mit angeblichen Falschinformationen zensuriert, wobei vor allem politische Äußerungen zum Thema Migration, Klimawandel, Sicherheit und Verteidigung sowie die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft.
Das ist schon ein Hammer, ja. Wenn ich da jetzt nochmal drauf eingehen darf, liebe Conny, es werden ja auch konkrete Beispiele aufgeführt, welche Länder beeinflusst wurden von der EU-Kommission, ja. Also von bei den Wahlen. Ja.
Also
hast du da Informationen?
Ja, im Bericht werden konkret genannt Slowakei, Niederlande, Frankreich, Moldawien, Rumänien, Irland und die EU-Wahlen. Mhm. Und ich nehme jetzt nur einige Beispiele heraus. In der Slowakei, da hat TikTok vor der Wahl 2023 ganz massiv die sogenannte Hassrede zensiert. Und als Hassrede wurde definiert, es gibt nur zwei Geschlechter. Kinder können nicht trans sein. Wir müssen die Sexualisierung junger Menschen und Kinder stoppen. Ich glaube, dass die LGBTQ-Ideologie oder Transgender-Ideologie eine große Bedrohung für die Slowakei ist. Genauso eine Bedrohung wie Korruption und gezielte Falschgeschlechtszuordnung. Also all das waren Dinge und Themen, die von TikTok vor der Wahl in der Slowakei unterdrückt wurden. Mhm. Rumänische Präsidentschaftswahl 2024, das war ja bekannt, das war ein Riesenskandal. Hier hat der rumänische Verfassungsgericht Sov den ersten Wahlgang annulliert. Sieger war ein wenig bekannter populistischer Kandidat. Die rumänischen Geheimdienste haben dann behauptet, dass er mit Hilfe russischer TikTok-Kampagnen, ausgerechnet Russland-TikTok, das passt gut zusammen, wurde ihm geholfen, Wahlsieger zu werden. TikTok wurde dann vorzitiert, musste Rechenschaft abgeben, hat klargestellt, es gibt keine Beweise für so eine russische Einmischung. Und was ist dann herausgekommen? Aufgrund Untersuchungen der Steuerbehörde wurde dann festgestellt, dass eine rumänische Partei diesen Kandidaten unterstützt hat, also keine russische Einmischung. Mhm. Aber der neue Kandidat, der Wunschkandidat von Brüssel, ist natürlich geblieben. Mhm. Moldawien ist kein EU-Mitglied, muss man sagen, bekam Wahlhilfe über das EU-Unterstützungszentrum in Moldau. Und zwar gab es hier einen Zweitagesgipfel mit den Plattformen, wo es ging um die Bekämpfung von Desinformationsrisiken und bewährte Methoden der digitalen Zensur. Redner war unter anderem der damalige moldawische Premier und der Kandidat für die Präsidentschaftswahl war ein Parteigenosse von diesem Herrn. Irland 2024, Parlamentswahl 2025, Präsidentschaftswahl. Irland ist der Hauptsitz der meisten US-Tech-Plattformen. Deshalb ist auch die Medienaufsichtsbehörde Irland eine der mächtigsten der Welt, wie es so schön heißt, und die wichtigsten. Brüssel ist natürlich dort auf der Dacken gestanden, weil das ganz wichtig ist. Mhm. Und zwei Wochen vor der Parlamentswahl 2024 gab es einen runden Tisch zwischen der EU-Kommission und den Plattformen. Und hier ging es auch wieder, mussten die Tech-Firmen eine Frageliste ausfüllen im Vorfeld, damit sie am Stand sind und genau Auskunft geben, wie sie denn planen, diese Wahlen gegen Hassrede und Desinformation zu schützen. Ähnliches passierte bei der Präsidentschaftswahl 2025. Und hier haben Kommissionsbeamte die Plattformen ganz klar daran erinnert, ihr müsst euch an unsere DSA-Richtlinien halten und so zensieren, wie wir das wollen.
Ja, Conny, also für viele Zuschauer ist das jetzt harter Tobak, wenn man das mal so sagen darf.
Ja.
Inklusive mir natürlich auch, was du da jetzt so auch ans Tageslicht bringst und auch Aufklärung schaffst. Das ist ja auch wichtig. Jetzt gehen wir doch abschließend vielleicht nochmal auf diesen Justizausschuss. Ja, du hast da schon gerade eben was erwähnt. Der kündigt ja Maßnahmen gegen die EU-Übergriffe an. Ja. Also Sanktionen werden auch von der Seite kommen. Gegen einige Personen wurde ein Einreiseverbot verhängt, wie wir jetzt auch schon gehört haben. Was läuft da jetzt weiter?
Kannst du da noch mehr dazu sagen? Da läuft einiges im Hintergrund und da kann sich Brüssel warm anziehen und ihren digitalen Service Act gut schützen, weil der könnte ins Wanken kommen, zumindest von der Akzeptanz der europäischen Bürger. Was ist geplant? Schon im Dezember steht auf der Presseseite des Weißen Hauses, dass eines der Ziele von Trump ist, die Bekämpfung des globalen Zensurindustriekomplexes der EU. Vorwurf auf dieser Seite des Weißen Hauses, ein organisierter Versuch, US-Plattformen zur Zensur, zur Demonetarisierung konservativer Plattformen und Unterdrückung widersprechender amerikanischer Standpunkte zu zwingen. Das hat ja der Bericht vom Justizausschuss bewiesen, dass das passiert ist. Fünf Europäer haben dann schon im Dezember ein Einreiseverbot erhalten. Sie wurden als radikale Aktivisten bezeichnet. Und auf der Seite des Außenministeriums heißt es, deren Anwesenheit hätte nämlich schwerwiegende nachteilige Folgen für die US-Außenpolitik. Und die Vize-Außenministerin Sarah Rogers hat dann die Namen veröffentlicht auf ihrem X-Account. Die betroffenen Personen haben angeblich noch nichts gewusst davon. Wie gesagt, Thierry Breton, der Urheber des Digital Service Actes. Und wie hat er reagiert? Auf X. 90% des EU-Parlaments und alle 27 Staaten haben für den Digital Service Act gestimmt. Das sei demokratisch. Liebe Herren in den USA, die Zensur ist nicht dort, wo ihr sie vermutet. Dann zwei Geschäftsführerinnen einer deutschen NGO, nämlich von Hate Aid, wurden gesperrt. Diese Hate Aid ist eine Organisation gegen digitale Gewalt und Online-Hassrede und gegen den britischen CEO des Center for Countering Digital Health, Hate, wo es um Desinformation und Hass im Netz zur Bekämpfung geht, wurde ebenfalls gesperrt. Und gegen die Mitbegründerin des Global Disinformation Index ebenfalls. Es gab dann eine heftige Diskussion, diese Leute wurden sogar befragt, na wie denn das jetzt ist. Einige hätten für jener schon Veranstaltungen in den USA gehabt, dürfen nicht hinein. Und Trump hat außerdem angekündigt, wegen der EU-Regulierung und Bußgeldern für Google oder X wird er jene Länder, die das machen, mit 30% Zöllen belegen. Was ist jetzt konkret noch angekündigt? Die USA unterstützen den Widerstand gegen diese Gesetze in Europa, den Digital Service Act und das Demokratie Shield. Sie finanzieren Initiativen für die Meinungsfreiheit in Europa. Sie finanzieren von MAGA bezogene Thinktanks in Europa, ebenso Wohltätigkeitsorganisationen. Und sie wollen die politischen US-Positionen fördern. Sie wollen sich nicht in die europäische Politik einmischen, aber sie wollen amerikanische Standpunkte verständlich machen und vertreten haben. Und die EU schäumt natürlich. Sie befürchtet, dass hier die Innenpolitik der EU-Staaten konterkarieren könnte. Und natürlich hat sie Angst um ihren Digital Service Act, um die Rechtfertigung dafür, wenn jetzt eine Diskussion in ganz Europa aufbricht. Was ist denn da überhaupt zensurfähig und verpflichtend, ja? Und aber die EU lässt sich nicht einschüchtern und sie beharrt auf die Bußgelder und sie kündigt ein Gegenpaket an.
Da darf man gespannt sein, wie dieses Gegenpaket dann letztlich aussehen soll. Was mich an dieser Stelle auch noch interessiert, vielleicht auch den einen oder anderen Zuschauer, dieses Einreiseverbot, was da jetzt gegen einzelne Personen auch verhängt worden ist, bleibt das dann lebenslang bestehen oder gibt es da auch mal irgendwann eine Chance, dass das wieder revidiert wird?
Das könnte sein, dass das wieder revidiert wird. Bei Trump ist ja einmal so, einmal so. Mhm. Aber das kann dauern, dass das revidiert wird, weil diese Leute haben ja wirklich eine spezielle Rolle gespielt. Es wurde ja übrigens auch angekündigt, dass dieses Einreiseverbot auf weitere hunderte Personen, die hier mitgewirkt haben an der Architektur der Zensur der EU, ebenfalls Einreiseverbote bekommen. Und ich weiß selbst jetzt, weil ich ja jedes Jahr in den USA bin, ich habe ein Visa im Pass, ich brauche keine ESTA ausfüllen, aber dieses ESTA wird ja immer ausführlicher und es gab ja in Deutschland jetzt schon sogar Reisewarnungen für die USA, weil das ESTA so ausführlich beantwortet werden muss. Man muss die Namen der Kinder und der Brüder und ich weiß nicht, und die Social Accounts offenlegen und so weiter.
Ja, das ist ein großes Theater. Ich persönlich bin immer sehr beeindruckt, liebe Conny, wie tiefgründig du da Recherchearbeit betreibst. Danke. Da steckt auch sicherlich einige Zeit drin, ja, dass du da dich so einliest auch in diese ganze Materie. Also Chapeau, vielen herzlichen Dank auch für diese Arbeit, meine Damen und Herren. Das waren Einblicke eben zu dem Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses, die ja schwere Vorwürfe gegen die EU-Kommission erhoben haben. Und ja, wir bleiben natürlich für Sie hier bei Auf 1 am Thema dran. Vielen herzlichen Dank, Cornelia Kirchweger. Gerne.